6. Februar 1587, kurz nach Mitternacht. Maria Stuart, Königin der Schotten, ist Gefangene der englischen Queen und schreibt einen Abschiedsbrief. Es ist der Abschied aus dem Leben. Auf sie wartet das Schafott. Verzweifelter Eilritt eines Boten. Gibt es nicht doch noch Rettung in letzter Minute? Aber das Urteil ist gesprochen. Maria Stuart hat ihren eigenen Mann betrogen und ermorden lassen. Und angeblich wollte sie auch die englische Königin töten. Der Henker fragt nicht, er erfüllt nur seinen Auftrag. Seitdem rätselt die Welt. Ein Fehlurteil? Ist das der Kopf einer ehebrecherischen Mörderin? Schuldig oder nicht schuldig? Vierhundert Jahre später beginnt unsere Suche nach Schuld oder Unschuld Maria Stuarts in London, Westminster Abbey. Hier werden die englischen Könige gekrönt, hier liegen ihre Gebeine. In einem kleinen Seitentrakt auch das Grab der Königin Maria Stuart, eine Mörderin aus Schottland unter all den englischen Königen. 19 Jahre lang hielt Englands Queen, die Schottin, ihre eigene Cousine, gefangen und ließ sie schließlich köpfen. Maria Stuart als große Frau und Heldin der Geschichte. So möchten viele sie heute gern sehen. Doch sie hatte Blut an den Händen, sagen ihre Gegner. An Egoismus war sie der englischen Königin, die ganz in der Nähe liegt, ebenbürtig. Zwei Rivalinnen bis in den Tod. Eine Geschichte von Leidenschaft, Intrigen und Mord. Der bis heute nicht wirklich aufgeklärte Fall der Maria Stuart beginnt im Dezember 1542. In Schottland tobt Krieg. Das ist damals Alltag. England will den schottischen Nachbarn mal wieder unter seine Vorherrschaft zwingen. Die Schotten wehren sich tapfer, aber in dieser Schlacht zahlen sie einen hohen Tribut. Ihr König, James V., ist schwer verwundet. Schlechte Nachrichten, die hier im schottischen Linlithgow-Palast eintreffen. Doch jeder Aufregung schadet, die Königin liegt im Wochenbett. Der 8. Dezember ist ein kalter Tag. Durch Mauern und Türen des Palastes weht ein eisiger Wind. Es herrscht gespannte Erwartung. Das königliche Paar hofft verzweifelt auf einen Thronfolger. Zwei früher geborene Söhne waren jung verstorben. Für James und seine Frau ist dies die letzte Chance. Endlich hallt die Nachricht von der Geburt durch den Palast. Doch die Freude währt nur kurz. Ein Mädchen. König James ist entsetzt. 6 Tage später ist er tot. Und die Krone gehört dem Baby. Maria Stuart, Königin von Schottland. Kein guter Anfang. Der Kriegsgegner England schickt Glückwünsche und einen Heiratsantrag. Ein Vertrag wird geschlossen. Maria Stuart wird die Braut des englischen Kronprinzen Edward. Der ist 1 Jahr alt. Keine Liebe also, sondern raffinierte Politik. Durch die Heirat mit diesem Kind soll Schottland kampflos unter englische Vorherrschaft fallen. Doch die Königin Mutter spielt nicht mit. Sie verschanzt sich mit Maria auf der Festung Stirling Castle. Damit die kleine Königin auf ihr Land blicken kann, wurde vor 400 Jahren für sie ein Loch in die Brüstungsmauern geschlagen. Maria wächst in einer Zeit des Umbruchs auf. Die Welt des Mittelalters ist ins Wanken geraten. Die katholische Kirche verliert an Macht. Der Protestantismus breitet sich aus. Aber im Gegensatz zum Nachbarn England bleibt Schottland katholisch. Bis auf einige Lords, die mit der anglikanischen Kirche Heinrichs VIII. Liebäugeln. Ein Konflikt mit Folgen. Noch ist Maria unschuldiges Kind und doch schon im Strudel der Weltpolitik. Der Heiratsvertrag wird von den Schotten schlicht gebrochen. Der Hof in London reagiert empört auf den Affront. Der Vater des versetzten Bräutigams, König Heinrich VIII., ist persönlich gekränkt. Heinrich, der in seinem Leben insgesamt 6 Gattinnen verschlissen hat, ist es nicht gewohnt, dass sich Frauen ihm entziehen. Wenn es sein muss, nimmt er sie mit Gewalt. Es ist die gleiche Methode, mit der er sie auch wieder los wird. Heinrich mobilisiert seine Soldaten und zieht gen Schottland, um es mit Waffengewalt zu bekehren und um seinem Sohn die versprochene Ehefrau ins Haus zu holen. Es wird die brutalste Brautwerbung der Geschichte. Vor allem aber ein politisch-religiöser Kreuzzug nach dem ehernen Prinzip: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Heinrich VIII. Stirbt, doch der Krieg wird mit unerbittlicher Härte fortgeführt. Angsterfüllt lässt Marias Mutter die Koffer packen und flieht mit der 6-Jährigen bei Nacht und Nebel aus Schottland. Der Anfang einer langen Reise. Fluchtziel ist Frankreich, die Heimat der Mutter. Doch für die Franzosen spielen nicht nur familiäre Bande eine Rolle, auch machtpolitisches Kalkül. Frankreich und Spanien sind Gegner des englischen Imperiums. Da ist jeder Verbündete recht. So einfach ist es. Am französischen Hofe wartet auf Maria ein neuer Verlobter. Wieder ein Kind, ein Jahr jünger als die Braut. Es ist der 5-jährige Thronfolger, der Dauphin Franz. Maria Stuart fühlt sich wohl im Exil. Sie mag die französische Lebensart, wächst zu einer attraktiven jungen Dame heran. Schon früh lernt sie, mit den Männern zu spielen. Frankreich wird ihr Leben, Französisch ihre Sprache. Dann macht sie einen Fehler, der ihr den Tod bringen wird. Maria Stuart beansprucht den englischen Thron. Maria hat nämlich dieselben Vorfahren wie Königin Elisabeth I. Viele sagen, Elisabeth sei ein Bastard und säße zu Unrecht auf dem Thron, weil ihr Vater Heinrich VIII. Sich scheiden ließ und sie aus der 2. Ehe stammt, die der Papst für nichtig erklärt hatte. Heinrich gründete daraufhin einfach seine eigene Kirche, die anglikanische Staatskirche. Als er stirbt, ist Elisabeth die einzige Erbin. Nun bedrängen die Katholiken Maria Stuart, Elisabeth, ihre eigene Großcousine, vom Thron zu stoßen. Provokativ fügt sie das englische Hoheitszeichen in ihr Wappen ein, Grundstein für eine tödliche Rivalität. Tödliche Rivalität auch zwischen den Glaubenslagern. In Schottland predigt vor allem der protestantische Fanatiker John Knox den Hass auf die Katholiken und auf Maria Stuart, die an ihrem Glauben festhält. Auch in der schottischen Bevölkerung, Freiheit liebend und in ihrer Mehrheit katholisch und gegen England gerichtet, gewinnt der neue Glaube seine Anhänger. Wieder Blutvergießen im Namen Gottes. Der von England mit Geld und Waffen angestachelte Glaubenskrieg entzweit nun immer mehr die Schotten selbst. Um dem Blutvergießen ein Ende zu machen, muss Schottland 1560 den Protestantismus zur Staatsreligion erklären. Der Friedensvertrag mit England setzt noch ein Diktat. Maria Stuart darf nie wieder behaupten, sie gehöre auf den Thron in London. Die schottische Königin ist nach wie vor im französischen Exil und scheinbar unbeteiligt. Auch den Friedensvertrag negiert sie. Notre Dame, Paris, 24. April 1558. In der schottischen Heimat tobt noch der Krieg. Da feiert die 16-jährige Maria Hochzeit mit dem Dauphin, wie geplant. Tout Paris jubelt ihr zu. Aber eine Kleinigkeit stört. Die Braut trägt weiß. In Frankreich die Farbe der Trauer. Es ist wie eine böse Vorahnung. Ein Jahr später wird ihr Ehemann zum König gekrönt. Maria herrscht jetzt auch über die Franzosen. Und wieder ein Jahr später ist sie bereits Witwe. Der immer kränkliche Franz ist gestorben, im zarten Alter von 17. Sie ist ohne Mann und sie ist ohne Macht. Was hält Maria jetzt noch in Frankreich? Sie muss zurück in die Heimat. Doch sie geht voller Zwiespalt. Sie schreibt Gedichte, die später zu Liedern werden. Leb wohl, du schöne Zeit. Böse Vorahnungen beunruhigen sie.
Falls ich durch ein Unglück in England landen muss, bin ich Königin Elisabeth ausgeliefert. Wenn sie grausam ist, kann sie mich töten. Vielleicht für mich das Beste, aber Gott wird entscheiden.
20. August 1561. Über der schottischen Hafenstadt Leith liegt dichter Nebel. In der Morgendämmerung geht das königliche Schiff unbemerkt vor Anker. Niemand hat so früh mit dem berühmten Passagier gerechnet. Nach 13 Jahren in der Fremde ist Maria Stuart, die schottische Königin, zurück in ihre Heimat. Nasskalte, dunkle Stimmung schon an ihrem ersten Tag. Das bringt Unglück, wird gemunkelt. Edinburgh liegt noch im Halbschlaf, als die Königin die Hauptstadt erreicht. Erst eine Woche später, am 2. September, gibt es ein großes Begrüßungsspektakel. Auf der Straße von der Burg zur Altstadt. Noch heute Royal Mile genannt. Das Volk jubelt. Noch. Seine Königin ist jung und schön. Wer kann ahnen, dass hier eine Zeitbombe tickt? Maria bezieht ihre Gemächer im königlichen Palast Holyrood. Jetzt will sie regieren. Sie schreibt nach England, gemahnt die Cousine Königin Elisabeth an ihren Anspruch auf den englischen Thron. Trotz des Vertrages, der das strikt verbietet. Und wenn schon nicht sie selbst, so formuliert sie geschickt, dann sollen spätestens ihre Kinder über England herrschen. Elisabeth ist empört.
Wie kann man von mir verlangen, dass ich mir schon vor meinem Tode mein Leichentuch vor Augen halte? Fürsten können ihre eigenen Kinder nicht lieben, die ihre Krone erben sollen. Wie sollte ich da meine Cousine lieben, wenn ich sie zu meiner Nachfolgerin erkläre?
Hinzu kommt weibliche Eifersucht. Elisabeth gilt als vertrocknete Jungfer. Maria Stuart aber ist schön und von Verehrern umschwärmt. Um die Schottenqueen entsteht ein Mythos. Die schöne, emanzipierte Frau. Und sie weiß, den Mythos einzusetzen. Maria aber fehlen dringend politische Freunde im eigenen Land, das innerlich zerrissen ist. In Schottland haben Clans das Sagen, große Familiendynastien, geführt von Oberhäuptern, die selbstsüchtig um ihre Besitztümer rivalisieren. Ihre Castles sind abweisende Feste um Reichtum und Macht. Maria Stuart sucht nach einem Weg zwischen den Fraktionen und macht Fehler. Leichtsinnig vertraut sie ihrem Stiefbruder James Stuart, dem späteren Lord Murray, die Staatsgeschäfte an. Damit hat sich Maria eine Laus ins Fell gesetzt. In der St. Gilges-Kathedrale weiß Maria ihren schärfsten Gegner, den berühmt-berüchtigten John Knox, der calvinistische Dogmatiker. Schon die erste Begegnung macht klar, John Knox ist unerbittlich. Er beschimpft die Königin als störrische Katholikin, als Peinigerin der protestantischen Kirche und der schottischen Gläubigen. Die Königin sei eine Fremde im Lande, ruft Knox von der Kanzel hinab. Eitel sei sie, tugendhaft nur dem Schein nach. Als Weib sei sie nicht berufen zu herrschen. Religion sei Sache der Männer. Where, I ask you, is this wisdom to be found? In the intercession of bishops or popes? Politisch ist Maria Männern wie Knox nicht gewachsen. Sie muss den Protestantismus als Staatsreligion anerkennen, besteht aber persönlich auf ihrem katholischen Glauben. Ein fauler Kompromiss, der nicht weiterhilft. Wieder brennen in Schottland Kirchen. Eigentlich interessiert Maria Stuart die ganze Politik nicht. Aber was geht in dieser Frau wirklich vor? Folgt sie noch einem Plan? Oder ist sie schlicht überfordert, innerlich zerrissen in privates Glücksstreben und öffentliches Amt? Maria wird als Regentin nicht wirklich ernst genommen. Maria interessiert von Anfang an mehr als Frau. Die Königin soll wieder heiraten, heißt es. Das Land braucht einen Erben. Auf vielen Festen werden Kuppelpläne geschmiedet. Und Bewerber gibt es viele. Doch einer wird verrückt. Ein anderer, der sich unter ihrem Bett versteckt, wird geköpft. Don Carlos von Spanien verfällt im Wahnsinn. Der Erzherzog von Österreich hat zu wenig Geld. Mit 22 ist Maria nun seit 5 Jahren Witwe. Eine Frau in voller Blüte, schön, verführerisch, erotisch. Jetzt will sie selbst entscheiden über den Richtigen. Doch das entspricht nicht den Regeln der Zeit. Plötzlich hat sie sich verliebt. Die Hofgesellschaft kann es nicht fassen. Sie verzehrt sich in Sehnsucht. Doch nach wem? Es ist ein naher Verwandter, jünger als sie. Ein Mann, so heißt es, ohne Charakter. Ein Blender. Henry Lord Darnley. Maria Stuart braucht einen Mann, der sie stark macht. Darnley aber ist weichlich, eitel und ein Opportunist. Darnley ist Maria Stuarts größter Fehler. Aber sie will es so, gibt sie schwarz auf weiß bekannt. Blind vor Liebe. So will es scheinen. Juli 1565. Die katholische Kapelle im Palast von Holyrood. In den frühen Morgenstunden beginnt hier die königliche Trauung. Aber die Braut ist allein. Henry Darnley, ihr feiger Gemahl, bleibt der Messe fern. Er hat Angst vor den protestantischen Lords. Die Zeremonie ist kaum beendet, da hat Maria von ihrem Gefährten schon genug. Bald darf er sich nicht mehr König nennen, sondern nur noch Gemahl der Königin. Als Maria plötzlich schwanger wird, glaubt kaum noch einer, dass Darnley dazu beigetragen hat. Böse Zungen verdächtigen ihren engsten Vertrauten. Ein kleiner, hässlicher Italiener mit einem Hang zu buntem Schmuck. Keiner kommt an ihm vorbei. David Rizzio, königlicher Sekretär. Den Hofschranzen politisch suspekt, dem Königsgemahl ein Pfahl der Eifersucht im Fleische. Rizzios Tage sind gezählt. 9. März 1566, Holyrood Palast. Am späten Abend wird hier eine Bluttat vorbereitet. Maria sitzt mit Freunden beim Souper, darunter Rizzio. Das weiß auch Marias Ehemann, der wie so häufig ausgeschlossen bleibt. Er kennt sich aus, zeigt den Verschwörern die geheimen Treppen in die königlichen Gemächer. Wollen Sie die Königin ermorden? Die Häscher greifen den Sekretär, der verzweifelt den Schutz seiner Herrin sucht. 56 Mal stechen sie zu. Vor den Augen der Königin, die im 6. Monat schwanger ist. Die Leiche werfen sie in die Halle hinab. Grausiges Ende eines fleißigen Sekretärs. Maria trauert nur kurz. Sie hat andere Sorgen. Sie kennt die Täter und weiß jetzt, wem sie misstrauen muss. Einer hat für immer ihre Sympathie verloren, der eigene Mann. Ein Beweis dafür ist ihre Drohung.
In Zukunft bin ich nicht mehr eure Frau. Ich werde keine Ruhe haben, bis ich euch ebenso unglücklich weiß, wie ich es bin.
3 Monate später, am 19. Juni 1566, wird Maria in diesem kleinen Zimmer von einem Sohn entbunden. Der Thronfolger, James VI. Nun ist er also da, der Erbe Marias, mit dem sie ihrer Rivalin in London gedroht hatte. Tatsächlich ist die Junggesellin Elisabeth tief getroffen.
Das Leben ist ungerecht. Die Königin von Schottland hat soeben einem Sohn das Leben geschenkt. Ich aber bin nur ein verdorrter Ast.
Dennoch wird sie Patin, schickt Geschenke und einen Vorschlag. Maria soll den Protestantismus akzeptieren und auf den englischen Thron verzichten. Erst ihre Kinder dürfen die Engländerin beerben. Maria lehnt ab. Nun wird auch ihr kleiner James zum Spielball der Politik. Herbst 1566. Maria ist auf Inspektionsreise im eigenen Land. In Jedburgh angekommen, erreicht sie eine Nachricht von der Front. Ihr Befehlshaber im umkämpften schottisch-englischen Grenzgebiet ist verwundet worden. Maria ist geschockt. Der kranke Feldherr ist James Graf Bothwell. In ihren Augen ein richtiger Mann. Die Königin ist offensichtlich in Sorge entbrannt und nicht mehr zu halten. Sie reitet wie von Sinnen. 40 Kilometer weit geht der verwegene Ritt. Das Jagdschloss Hermitage Castle. Hier hütet der ledierte Bothwell das Bett. Die Frage ist, treibt Maria purer Patriotismus oder etwa die Sorge um einen neuen Geliebten? Entlastend könnte man einwenden, das Gemäuer ist kaum ein passender Ort für ein Schäferstündchen. Noch dazu mit einem kranken Mann. Noch am selben Tag reitet die schottische Königin den weiten Weg zurück nach Jedburgh und wird krank. Vor Erschöpfung oder Wund in der Seele? Dann, so wird später von der Anklage behauptet, verzehrt sich die Königin in Liebesbriefen an den schönen Haudegen. Briefe voll von Schwärmereien und geheimnisvollen Andeutungen.
Lasst mich wissen, was ihr in der bewussten Sache beschlossen habt, damit wir miteinander im Einverständnis bleiben und nichts fehlgeht. Lasst mich wissen, was ich tun soll und was auch daraus entstehen möge, ich werde euch gehorchen.
Die Echtheit der geheimnisvollen Briefe wird bis heute angezweifelt. Im Mittelpunkt steht eine silberne Kassette, die Maria Stuart gehörte. Aber stammen auch die Briefe von ihr? November 1566. Der königliche Landsitz Craig Miller vor den Toren Edinburghs. Maria Stuart trifft ihre treuesten Lords. Sie will endlich ein Problem lösen, die Scheidung von Darnley, ihrem Gemahl. Es gebe noch andere Wege, deuten ihre Ratgeber an. Die Königin fragt nicht nach und sagt nicht nein. Sie weiß jetzt, dass bald etwas passieren wird. Dann wird Henry Darnley schwer krank, Syphilis. Man pflegt ihn in einem Haus an der Stadtmauer von Edinburgh. Maria scheint besorgt, rührt ihn mit Besuchen. Auch am Abend des 9. Februar 1567. Ein Stockwerk tiefer gehen in dieser Winternacht merkwürdige Dinge vor. Männer in dunkler Kleidung hantieren mit Kisten. Es riecht nach Schießpulver und einem Komplott. Ein Zeuge behauptet später, auch Bothwell sei am Tatort gewesen. Maria ist vor Mitternacht zurück im Schloss, auf einem Maskenball. Am Morgen wird Edinburgh von einer Explosion geweckt. Darnleys Leiche liegt im Garten des zerstörten Hauses. An Edinburghs Häuserwände wird schnell ein Verdacht gepinselt. Mord. Eine Karikatur klagt als Täter Bothwell an, den Grafen mit dem Hasen im Wappen. Und seine Nixe soll heißen seine Hure, Maria Stuart, Königin von Schottland. Bothwell übersteht ein erstes Untersuchungsverfahren und lädt in die Ansley-Schenke ein paar ihm vertraute Lords ein. Ein Umtrunk mit verschwörerischem Inhalt. Im Laufe der Nacht bittet Bothwell die Saufkumpanen um Unterstützung. Er will die Königin heiraten. Seine Gäste stimmen zu, obwohl Bothwell noch verheiratet ist. Sogar ihre Unterschrift setzen die Lords unter die Vereinbarung, den konspirativen Ansley Bond. Marias Verteidiger behaupten später, dies sei eine geplante Falle gewesen. Die Ereignisse der nächsten Tage sind bis heute nicht restlos zu klären. Bothwell entführt die Königin. Aber fest steht auch, Maria wehrt sich nicht. Er bringt sie auf seine Festung Dunbar. Ist dies ein mieses Spektakel, um den Ruf der Königin zu retten? Später schreibt Maria zu ihrer Entlastung an die englische Königin:
Obwohl Bothwells Vorgehen grob war, waren seine Worte sanft. Er versprach, mich zu ehren und mir zu dienen. In seiner Gewalt, ohne Hoffnung auf Befreiung, gewährte ich ihm die Gunst, ihn zu heiraten.
Aber vielleicht schämt sich Maria nur vor der Wahrheit. Der gewissenlose Bothwell könnte Maria vergewaltigt und so die Ehe erpresst haben. Zeugen wollen nächtliche Hilferufe vernommen haben. So oder so, Maria Stuart bekennt sich zu Bothwell und kommt von dem Verdacht nicht frei, an der Ermordung Darnleys mitgewirkt zu haben. 9 Tage später. Bothwell und Maria sind zurück in Edinburgh und heiraten. Die Hauptstadt ist wie gelähmt. Ruhe vor einem Sturm. Maria und ihre Männer. Ein Großteil der Lords zieht gegen seine eigene Königin ins Feld. Hinter einem handgefertigten Banner, das nach Rache für den toten Darnley ruft. Carberry Hill, 8 Kilometer von Edinburgh entfernt. Hier treffen die Truppen aufeinander, die Königstreuen und die Oppositionellen. Eine Originalzeichnung hält den Moment fest. Keiner hat richtig Lust zu kämpfen. Man zögert. Endlose Diskussionen. Schließlich ergibt sich Maria kampflos und geht in Gefangenschaft. Dafür wird Bothwell die Freiheit gewährt. Er darf fliehen. Jetzt ist Maria ganz allein. Aus Edinburghs Straßen schallt ihr die Wut des Volkes entgegen. Tötet die Hure. Maria ist am Tiefpunkt angekommen. Aber ist sie auch Ehebrecherin und Mörderin? In London liest Elisabeth, die noch immer ohne Mann ist, den Brief ihrer Cousine und antwortet:
Ich will euch durch meinen Zuspruch meiner Freundschaft versichern. Aber ich sage euch auch, dass mein Kummer groß war, als ihr den Mann geheiratet habt, der angeklagt ist, der Mörder eures Gatten zu sein.
Maria Stuart wird auf eine Festung gebracht, mitten im Loch Leven, umschlossen vom Wasser, eingesperrt hinter dicken Mauern. kein Kontakt zur Außenwelt. Eine Gefangene ihrer eigenen Lords. Enttäuscht und verzweifelt schreibt sie Briefe, erfleht den Beistand Elisabeths. Doch die Cousine antwortet kühl.
Wenn ihr euch ebenso um euren Ruf gekümmert hättet wie um diesen Taugenichts, hätte alle Welt euer Unglück bedauert.
So aber nimmt kaum einer Anteil, als Maria am 8. Dezember 1567 ihren 25. Geburtstag feiert. Eine parlamentarische Abordnung hatte sie im Juli gezwungen abzudanken, zugunsten ihres unmündigen Sohnes. Tatsächlich regiert wieder Lord Moray, dieses Mal als Vormund des kleinen James. Doch dann zeigt sich, dass Maria Stuart noch nicht gebrochen ist. Selbst hier unter Arrest findet sie Männer, die ihrem Charme erliegen. Ein verliebter junger Page entwendet die Schlüssel und führt Maria ins Freie. Niemand bemerkt zunächst die Flucht. Am Steg liegt nur ein Ruderboot. Alle anderen hat der Page versteckt. An Land haben Verbündete ein Pferd bereitgestellt. 5. Mai 1568. Die Flucht gelingt. Maria will die Krone zurück. Aber sie scheitert noch, ehe der Kampf beginnt. Sie versteckt sich im Kloster Dundren, ihr letzter Tag in der schottischen Heimat. Auf der anderen Seite der Bucht von Solway liegt England. Am nächsten Tag besteigt die Flüchtende ein Fischerboot. Ausgerechnet Elisabeth ist ihre letzte Hoffnung. Brieflich hat sie ihr Kommen angekündigt und ein Gedicht hinzugefügt, das auch zum Lied wurde. Am 16. Mai betritt die Schottin englischen Boden. Hätte sie geahnt, was sie erwartet, wäre sie weggeblieben. Boten melden die Ankunft nach London. Elisabeth lässt mitteilen, sie werde sie erst dann empfangen, wenn ihre Unschuld erwiesen ist. Bis dahin werde man sie respektvoll wie eine Königin behandeln. Die englische Queen spielt auf Zeit. Da kommt der Monarchin der Zufall zu Hilfe, besser gesagt Kollaborateure in Schottland. Plötzlich wird ihr eine silberne Kassette zugespielt, die sich unter einem Bett befand. Der Inhalt ist belastend. Ein Heiratsvertrag, unterschrieben vor der angeblichen Entführung. Gedichte und Liebesbriefe. Auf den ersten Blick eindeutige Beweise für Marias Untreue und Beihilfe zum Gattenmord. Elisabeth beruft eine Kommission, die über ihre Cousine richten soll. Die Anklage lautet auf Anstiftung zum Mord. Die Angeklagte legt Widerspruch ein. Die Briefe seien gefälscht. Das klingt plausibel. Die Briefe sind nicht datiert, haben keinen Anfang, kein Ende, tragen keine Unterschrift. Wurden sie gefälscht und mit Versatzstücken aus Marias wirklicher Korrespondenz verknüpft? Wurde die schöne Schottin reingelegt? Mit diesen zweifelhaften Beweisen ist kein Urteil möglich. Maria Stuart bleibt dennoch unter Arrest, ohne rechtliche Handhabe. Jetzt wird sie zur Märtyrerin. Wir haben in schottischen und englischen Archiven die Liebesbriefe der Schottenkönigin gesucht. Es gibt viele Dokumente, ordentlich gehütet und katalogisiert. Aber die Originalbriefe sind nicht dabei. Sie sind damals spurlos verschwunden, schneller als sie zuvor aufgetaucht sind. Heute gibt es nur noch die Abschriften, die für die Kommissionsmitglieder angefertigt wurden. Aber angebliche Abschriften sind schlechter als Zeugen vom Hörensagen. Maria Stuart bleibt gefangen. Die Burgen wechseln, die Bewacher auch. Der verliebte Herzog von Norfolk will sie heiraten und befreien. Elisabeth lässt ihn hinrichten. Wieder ein toter Mann in Marias Leben. Jetzt wird es für die Schottin eng. Immer weniger Bedienstete dürfen in ihre Nähe. Briefe an den Sohn werden nicht mehr ausgehändigt. Der kleine James, so muss sie hören, wird protestantisch erzogen und im Glauben, dass seine Mutter eine Mörderin ist. Die Nachricht, dass Bothwell dem Wahnsinn verfallen und gestorben ist, interessiert sie nicht mehr. Maria wird immer häufiger krank, ihre Schönheit verwelkt. An Elisabeth schreibt sie:
Ich muss euch sagen, dass meine Kräfte nicht ausreichen, um weiterhin diese Behandlung zu ertragen. Ich bin in eurer Hand, aber ich erkläre, dass ich euch zu all dem keinen Anlass gegeben habe.
Herbst 1584. Das Parlament in London erlässt ein neues Gesetz. Der Act of Association bestraft jeden, der sich gegen Elisabeth erhebt oder auch nur Kenntnis davon hat, mit dem Tode. Dann aber heißt es, wenn die englische Königin gewaltsam stirbt, verlieren auch Maria Stuarts Kinder das Recht auf den englischen Thron. Jetzt brauchen Marias Gegner nur noch den Beweis, dass Maria mehr weiß, als ihr gut tut. Und der lässt sich leicht beschaffen. Frühsommer 1586. Wieder ist ein Mann in Maria Stuarts Leben getreten, Sir Babington. Von irgendjemand ermuntert, schickt er Maria die Nachricht, mit Hilfe der katholischen Spanier könnte sie anstelle der englischen Königin inthronisiert werden. Warum in aller Welt ist Maria Stuart nicht alarmiert, als sie plötzlich wieder Briefe erhält? Stattdessen greift sie nach dem Strohhalm, diktiert ihrem Sekretär eine Antwort. In einem Bierfass wird die explosive Korrespondenz nach außen geschafft. Der Bierkutscher ist eingeweiht. Aber er ist ein gedungener Spitzel. Bringt den Brief zu Sir Walsingham, dem Ratgeber der englischen Queen. Der hält endlich den gesuchten Beweis in der Hand und markiert die belastenden Stellen. Die sogenannte Verschwörung war eine Falle. Elisabeth befiehlt einen Hochverratsprozess. Am 25. Oktober 1586 fällen die Richter das Urteil. Elisabeth muss nur noch gegenzeichnen. Bis heute ist umstritten, ob Maria Stuart Mörderin oder Mitwisserin war. Fest steht, sie hat als Frau den Bogen ihrer Zeit überspannt. Elisabeth zögert. Februar 1587. Elisabeth unterschreibt. Tod auf dem Schafott. Mitten in England. Nichts erinnert mehr daran, dass hier das Schloss stand, in dem Maria Stuart ihre letzten Stunden verbrachte. Hier stand die Festung Fotheringhay. Von hier schrieb Maria nach London:
Ich sterbe lieber 1000 Tode, als anzuerkennen, dass ich Untertan von irgendjemand bin. Befragt euer Gewissen und besinnt euch. Die Weltbühne ist unendlich viel größer als das Königreich England.
Am Morgen des 8. Februar hebt sich der Vorhang für den Schlussakt der Tragödie. Maria Stuart wählt für ihren letzten Gang ein rotes Unterkleid. Das Blut soll nicht zu sehr auffallen. Auch ist rot die Farbe der Märtyrer. So will sich die einstige Herrscherin von Schottland sehen, sterbend für ihren Glauben. Alles andere lässt sie nicht gelten. Eine gefasste, eine stolze Königin. In meinem Ende liegt mein Anfang, hatte sie einst gesagt. Sie hat Recht behalten. Die Nachwelt und große Dichter schwelgen in ihrem Mythos. Und ihr Sohn wird später Herrscher über England und Schottland, so wie Maria es wollte. Dreimal schlägt der Henker zu. Als er den Kopf hochheben will, hält er die Perücke in der Hand. God save the Queen, murmelt er. Maria von Schottland und Elisabeth von England. Lebenslang waren ihre Schicksale miteinander verknüpft. Gesehen haben sich die beiden Frauen nie.